Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Gaspreise steigen und steigen, aber auch andere Brennstoffe und Heizarten werden immer teurer. Wie stark? Was Verbraucher machen können, um diesen Anstieg zumindest ein ganz kleines bisschen zu dämpfen, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns um die neue Regierung in Italien und die Frage, was von ihr in Sachen Umwelt- und Klimaschutz zu erwarten ist. Und wir erinnern an das Buch Der stumme Frühling, das heute vor 60 Jahren erschienen ist und ein Anstoß für die amerikanische Umweltbewegung war. Und im Verbrauchertipp geht es um Gas- und Stromsperren und wie man sie vermeiden kann. Mein Name ist Stefan Römer. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Es gab mal Zeiten, da galten Erdgasheizungen als günstig und vergleichsweise klimafreundlich. Doch die Zeiten, die scheinen inzwischen lange her. Wie stark die Kosten gestiegen sind und voraussichtlich noch steigen, das untersucht alljährlich die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online in ihrem Heizspiegel. Die aktuelle Ausgabe ist heute erschienen und darüber spreche ich jetzt mit Alexander Steinfeld von CO2 Online. Hallo Herr Steinfeld, wie stark sind denn tatsächlich jetzt die Preise für Erdgas in den vergangenen 12 Monaten gestiegen?
Ja, wir haben uns für das Erdgas das Abrechnungsjahr 2021 angeschaut und dort mussten Verbraucher über 135 Euro mehr bezahlen. Das ist das Abrechnungsjahr, was jetzt als Abrechnung bei den Verbrauchern auf dem Tisch liegt. Und wir haben prognostiziert, für dieses Jahr kommen dann nochmal 550 Euro obendrauf. Also das gilt für eine durchschnittliche Wohnung. Die durchschnittliche Steigerung beim Gas ist 100%. Also innerhalb von 2 Jahren hat sich das Heizen mit Gas verdoppelt.
Mhm. Aber es gibt ja zumindest an den Terminmärkten für Gas jetzt Entspannung. Bringt das auch für die Gasverbraucher Hoffnung für die Zukunft?
Heizen mit Gas ist natürlich nicht die Zukunft. Das Ziel ist, von Gas und Öl wegzukommen. Aber ja, eine gewisse Entspannung sehen wir. Wichtig ist, dass Verbraucher jetzt Maßnahmen unternehmen, einfach ihren eigenen Energieverbrauch prüfen und eventuell ihr Heizverhalten ändern. Eine Heizungsoptimierung, ein Heizungscheck kann auch nochmal viel aus der Heizung rausholen, damit dieser Winter, damit diese Heizsaison nicht so schlimm, nicht so stark aufs Portemonnaie drückt. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Energiepreise wieder sich normalisieren, aber sie werden auf einem höheren Niveau bleiben. Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht zu Ende, die Versorgung ist noch nicht sichergestellt, der CO2-Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, Zukunft ist das nicht, da gibt es erneuerbare Alternativen, aber um jetzt über die Runden zu kommen, um durch die Heizsaison zu kommen, gibt es einige Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher drauf. Aber Sie sagen, es wird wieder ein kleines bisschen nach unten gehen. Heißt das, Sie gehen davon aus, es geht unter die Preisgrenze, die wir jetzt haben, oder es wird nicht mehr groß ansteigen?
Was ich hoffe, und das ist im besten Fall, dass diese astronomisch hohen Energietarife verschwinden werden, dass es sich wieder ein normales Verhältnis von Angebot und Nachfrage entwickelt. Aber das vorauszusehen ist gerade unheimlich schwierig. Der Markt ist total dynamisch. Von daher dafür keine Prognose. Für dieses Jahr wissen wir, dass die Kosten hoch bleiben.
Ja, Prognosen sind ja auch immer, wenn es die Zukunft angeht, besonders schwierig. Die Preise sind aber ja nicht nur gestiegen für Gas, auch für alle anderen Heizarten sind sie extrem teurer geworden. Woran liegt das? Holzpellets beispielsweise ja auch.
Ja, wenn das Angebot an Gas nicht mehr da ist, dann geht man auf Alternativen. Dann werden andere Alternativen wieder interessanter. Dann heißt es, es wird mehr Öl eingekauft, werden mehr Holzpellets eingekauft, um eine Alternative zum Gas zu haben. Und das schlägt sich dann auch auf den Preisen auf. Außerdem sehen wir noch so eine gewisse Erholung aus den letzten Jahren, aus 2020 während Corona. Da waren die Nachfrage und die Preise sehr, sehr weit unten. Und das normalisiert sich jetzt auch gerade wieder. Das heißt, wir kommen jetzt dorthin, wo die Preise eigentlich wirklich stehen und wir sehen, wie teuer das Heizen tatsächlich ist.
Mhm. Würden Sie Kunden raten, die eine Preisbindung haben oder die jetzt einen neuen Vertrag abschließen, tatsächlich längerfristige Preisbindungen einzugehen? 24 Monate Preisbindung gibt es ja bei vielen Anbietern. Oder sollte man da lieber auf kürzere Vertragslaufzeiten setzen?
Preisgarantien sind auf jeden Fall sinnvoll, wenn man einen halbwegs günstigen Vertrag gefunden hat. Vertragslaufzeit ist nicht so relevant, denn auch die schützt nicht unbedingt von der Preiserhöhung. Also auch beim laufenden Vertrag kann man eine Preiserhöhung erhalten. Aber dann hat man das Recht, auch den Vertrag zu kündigen und nach einem besseren Tarif zu suchen.
Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass man im Zweifelsfall jetzt auch auf die Grundversorgungstarife achten muss. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Tarife zu prüfen lohnt sich weiterhin. Und da macht es Sinn, auch mal abseits der Vergleichsportale zu schauen, nämlich auf den Webseiten der Grundversorger, zum Beispiel der Stadtwerke. Denn es kann im Zweifel sein, dass die Grundversorger momentan das günstigste Angebot haben. Das sind die sind dem Wohl der Bürger natürlich noch stärker verpflichtet, haben manchmal auch eine andere Preispolitik als private Wettbewerber und manchmal gibt es dadurch noch günstigere Tarife zu haben.
Wenn man jetzt diesen Preisanstieg bei den Energiekosten zumindest etwas ausgleichen will, was würden Sie denn Verbrauchern da in Sachen Energiesparen raten? Wo ist da vielleicht das größte Potenzial?
Heizkosten sparen beginnt mit dem Heizspiegel. Das ist mein allerwichtigster Tipp, den ich allen mitgeben möchte, nämlich die eigene Heizkostenabrechnung mal rauszuholen, mal schauen, was will die mir eigentlich sagen, versteht man die? Und das kann man bei heizspiegel.de sehr gut, weil man dort angeleitet wird und online beraten wird, wie mein Verbrauch eigentlich steht, wie meine Kosten im Vergleich sind. So habe ich schon mal einen guten Überblick über meinen Verbrauch und sehe auch, welche Sparpotenziale ich habe.
Und an welchen Hebeln ist da häufig am meisten anzusetzen?
Am einfachsten fängt man an, mit dem Heizverhalten das zu ändern. Da kann ich zum Beispiel Heizkörperthermostate mit Heizkörperthermostaten die Temperatur regeln, richtige Stoßlüften, Warmwasser sparen, zum Beispiel mit einem Sparduschkopf. Also richtig heizen ist schon mal ganz gut. Das heißt nicht, dass man frieren soll, aber man soll vielleicht auch nicht die Heizung zu sehr aufdrehen. Das sind so ein paar Tipps, die man sofort anwenden kann.
Komplett ausgleichen kann man damit die Steigerung vermutlich nicht, aber zumindest etwas abmildern, sagt Alexander Steinfeld von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zum nächsten Thema. Nach den Parlamentswahlen in Italien ist die Aufregung in Europa groß. Viele Menschen sind beunruhigt, weil das Rechtsbündnis unter der Führung von Giorgia Meloni die Wahlen klar gewonnen hat und deshalb wohl auch die neue Regierung stellen wird. Was diese Regierung für Umwelt- und Klimaschutz bedeuten wird, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Seiselberg aus dem ARD-Studio in Rom. Herr Seiselberg, Italien hat ja gerade einen extrem schlimmen Dürresommer hinter sich. Hat das im Wahlkampf überhaupt eine Rolle gespielt?
Ja, hat eine Rolle gespielt. Allerdings war das auf einige Parteien begrenzt, nämlich die Fünf-Sterne-Bewegung beispielsweise, die ja sich selbst so als Umweltschützerpartei auch definiert. Die hat das immer zum Thema gemacht in den Veranstaltungen. Bei der Demokratischen Partei, also der SPD-Schwester in Italien, war das ähnlich. Da spielte das auch eine Rolle, was ein wichtiges Thema. Aber wenn man dann sich die rechte Seite anschaut, die Veranstaltung von Salvini und Meloni, und ich habe da wirklich einige mir angeschaut in den vergangenen Wochen, war das wirklich null Thema. In den Programmen der Parteien, die jetzt regieren werden, sieht es da ein bisschen ähnlich aus. Die Lega ist da ganz exemplarisch. Die hat es wirklich geschafft, 40 Punkte ins Programm zu schreiben, von A wie Agricoltura, also Landwirtschaft, bis Universität. Und dem Stichwort Umwelt allerdings ist kein einzelner Punkt dort gewidmet. Bei den Brüdern Italiens, also der Partei von Giorgia Meloni, sieht es ein bisschen anders aus, hängt damit zusammen. Ist auf ihren Veranstaltungen ganz interessant, da betont sie halt immer, ich bin konservativ, ne, was sie von sich sagt, sie ist eine Konservative und dazu gehört für sie auch, dass sie die Umwelt schützt und im Programm der Fratelli d'Italia, der Brüder Italiens, ist das auch ein Punkt, da heißt es, Umwelt lieben heißt nicht nur gegen Klimawandel zu sein, sondern halt auch, ja, unsere Umwelt zu erhalten und zu schützen für unsere Kinder. Also das ist so ein Umweltschutzgedanke bei den Brüdern Italiens, der eher so in Richtung Naturschützer geht.
Die jetzt abgewählte Regierung von Mario Draghi hatte ja versucht, den Klimaschutz deutlich voranzubringen. Kommt dann jetzt mit Giorgia Meloni tatsächlich die Kehrtwende?
Ja, das ist zu befürchten. Aller Naturschutzfreude da zum Trotz, denn Sie hat im Frühjahr zu Protokoll gegeben, was sie beispielsweise hält von dem Green Deal der Europäischen Union, also dem Konzept, dass bis 2050 Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null gebracht werden müssen, also Europa damit als erster Kontinent klimaneutral wird. Da hat sie in einer Rede nicht irgendwo, sondern im italienischen Senat gesagt im Frühjahr, dass der Green Deal für sie keine Priorität habe. Es ging darum, wie man Gelder in der Europäischen Union am besten einsetzt. Da war sie dafür, was sie auch im Wahlkampf immer wieder gesagt hat, die Europäische Union müsse jetzt mit Geldern die Länder, die Wirtschaft auch unterstützen, die leidet unter den Sanktionen gegen Russland, die Meloni richtig findet, aber die Folgen müssten aufgefangen werden. Und das sagt, sie müsse eher eine Priorität sein, als jetzt Geld und Investitionen in den Green Deal zu schicken. Also lieber Geld für aktuelle Probleme als für langfristigen Klimaschutz einzusetzen. Das ist das, was Meloni in den letzten Monaten deutlich gemacht hat. Ein bisschen anders sieht es aus beim Thema erneuerbare Energien. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema gewesen bei ihren Veranstaltungen. Und zwar hat sie gesagt, der Süden Italiens hat so viel Wind, hat so viel Sonne, das müssen wir deutlich besser ausnutzen. Das ist so ein bisschen aus der Tradition, ja auch der faschistischen Ideologie. Sie kommt ja aus einer neofaschistischen Organisation, insgesamt der Rechten Italiens, dass man sagt, eine autonome Energieversorgung, die ist wichtig. Und da ist für sie Sonnen- und Winterenergie ein ganz wichtiges Thema. Also da wird sie sicherlich Geld reinstecken in den nächsten Jahren, wenn sie der Ministerpräsidentin wird.
Sagt unser Korrespondent Jörg Seißelberg live aus Rom. Vielen Dank für diese Einordnungen. Buchbesprechungen, die machen wir hier bei Umwelt und Verbraucher eigentlich eher nicht. Aber das Buch Der stumme Frühling, auf Englisch Silent Spring, der Biologin Rachel Carson, das ist schon etwas Besonderes. Es ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die amerikanische Umweltbewegung und es ist heute vor 60 Jahren erschienen. Katrin Brandt mit den Einzelheiten.
Ende August 1962. Präsident John F. Kennedy gibt eine Pressekonferenz. Gegen Ende spricht ihn ein Journalist auf DDT an. Ob Kennedy überlege, mögliche Nebenwirkungen des Insektizids von den Behörden untersuchen zu lassen. Das tun sie schon, sagt der Präsident. Vor allem seit Fräulein Carsons Buch untersuchen sie die Angelegenheit.
I think particularly, of course, since Miss Carson's book, but they are examining the matter.
Fräulein Carsons Buch heißt Silent Spring, zu Deutsch Der stumme Frühling. Es ist ein Sachbuch, es geht um Chemie und Umwelt, es ist voller Formeln und Fachausdrücke, aber verständlich geschrieben. Und es erschüttert die USA, als es am 27. September 1962 in die Buchläden kommt. Denn nun, dank Rachel Carson, kann jeder lesen, wie die moderne Wissenschaft im Größenwahn das Gleichgewicht der Natur zerstört.
DDT, this diabolical weapon of modern science, saved millions of humans, but killed billions of insects.
DDT ist ein Insektenvernichtungsmittel, eine teuflische Waffe der modernen Wissenschaft, wie es im Werbespot aus den 1940er Jahren heißt. In Europa entwickelt, wird es zunächst vom US-Militär breit eingesetzt, um Läuse und Malaria-Mücken zu bekämpfen und Menschenleben zu retten.
Used right, it is absolutely harmless to humans and animals, but to insects it is deadly.
Richtig angewandt sei es absolut harmlos für Menschen und Tiere, heißt es. Und so kommt DDT nach dem Krieg in den freien Verkauf. Es wird überall versprüht, gegen Mücken, Ameisen und Käfer, auf den Feldern, im Wald und im Haushalt. Aber schon bald gibt es besorgte Berichte.
Hier in unserem Dorf sind die Ulmen mehrere Jahre lang eingesprüht worden. Als wir vor 6 Jahren hierher gezogen sind, gab es eine reiche Vogelwelt. Nun ist die Stadt fast frei von Rotkehlchen und Staren. Kann man irgendetwas tun?
Schreibt eine Hausfrau aus Illinois Ende der 50er Jahre. Nachzulesen im Buch Der stumme Frühling. Rachel Carson ist zu dem Zeitpunkt eine gefeierte Wissenschaftsjournalistin. 3 Sachbücher über das Meer haben die Biologin bekannt gemacht. DDT und andere neuartige Chemikalien machen auch ihr Sorgen.
Wir haben technische Fähigkeiten erworben, von denen wir vor einer Generation noch nicht mal geträumt hätten. Wir können schnell dramatische Dinge tun. Und wenn schädliche Nebenwirkungen auftauchen, ist es oft zu spät oder unmöglich, unsere Taten zurückzudrehen.
Erzählt sie später vor dem US-Kongress. 4 Jahre lang hat sie die Fakten für ihr Buch zusammengetragen, aber sie weiß, dass sie die Herzen erreichen muss.
Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, wo alles Leben in Harmonie mit seiner Umgebung zu leben schien. Die Stadt lag in der Mitte eines Schachbretts von blühenden Bauernhöfen mit Kornfeldern und Obsthängen, wo im Frühling weiße Blütenwolken über den grünen Feldern trieben.
Ein amerikanisches Idyll, das durch den Einsatz von Chemie zerstört wird. So steigt Carson ein, um danach Kapitel für Kapitel mit einem Weltbild abzurechnen, in dem Wissenschaft und Technik die Kontrolle übernehmen.
We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth.
Wir dürfen nicht vergessen, dass heute geborene Kinder von Geburt an oder früher diesen Chemikalien ausgesetzt sind. Was passiert mit ihnen, wenn sie erwachsen sind? Wir wissen es schlicht nicht.
Monatelang steht der Stumme Frühling an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Autorin wird gefeiert und geschmäht. Carson mache jeden Fortschritt kaputt. Sie sei eine hysterische alte Jungfer, heißt es. Doch 10 Jahre später wird DDT tatsächlich in den USA verboten. Vogel- und Insektenbestände erholen sich. Rachel Carson erlebt das alles nicht mehr. Nur 2 Jahre nach Erscheinen ihres Buches stirbt sie, mit 57 Jahren an einer Krebserkrankung, die sie geheim gehalten hat, damit ihr niemand vorwerfen konnte, ihre Recherche sei persönlich motiviert gewesen.
Das war Katrin Brandt über das Buch Der stille Frühling, das heute vor 60 Jahren erschienen ist. So, und jetzt habe ich gerade meine Anmoderation hier weggescrollt. Jetzt habe ich sie wieder für den nächsten Beitrag. Dass Fliegen nicht so richtig gut ist fürs Klima, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Denn um Menschen in mehrere tausend Meter Flughöhe zu befördern, da braucht es eben doch ziemlich viel Energie und es wird ziemlich viel CO2 ausgestoßen. Und dann sorgen auch noch die Kondensstreifen, die hinten aus den Turbinen rauskommen, auch noch für weitere Klimaschäden. Damit ihr Geschäftsmodell nicht so ganz komplett nicht komplett kaputt geht, versuchen jetzt viele Flugunternehmen wie beispielsweise EasyJet klimaschonende oder gar CO2-neutrale Flüge zu planen. Ob das mehr ist als ein schöner Traum, das weiß Christoph Prössel.
Die Pläne sind ehrgeizig, die Kosten nicht vollständig kalkulierbar. Und trotzdem hat EasyJet einen Plan vorgestellt, um bis 2050 Flüge emissionsfrei anbieten zu können. Dafür kündigte der Konzern zahlreiche Maßnahmen an. In den kommenden Jahren sollen immer sparsamere Flugzeuge angeschafft werden. Außerdem plant EasyJet, umweltfreundlichere Treibstoffe einzusetzen, denen beispielsweise Anteile von Bio-Kerosin beigemischt sind. Es gibt auch Bemühungen, um die Luftkorridore so zu verändern, dass Flugzeuge schneller und sparsamer zum Ziel kommen. Und bis 2050 sollen Flugzeuge starten, die mit Wasserstoff betrieben werden. All diese Maßnahmen, sagt der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, Johann Lundgren, werden den CO2-Ausstoß pro Passagier um 78% reduzieren. Um die 100% zu erreichen, werden wir CO2 aus der Atmosphäre nehmen und speichern oder weiterverarbeiten. Weltweit laufen zahlreiche Projekte zur Abscheidung und Speicherung von CO2. Die Fluggesellschaft geht deswegen davon aus, dass diese Technologie in größerem Umfang bald nutzbar sein wird. Triebwerke, die Wasserstoff verbrennen, sind auch noch nicht serienreif. Rolls-Royce entwickelt eine entsprechende Turbine. Grazia Vittadini, Technologievorstand bei Rolls-Royce.
Es ist eine unserer Triebwerke, eine Gasturbine. Und wir sind dabei, diese zu modifizieren, sodass wir zukünftig tatsächlich Wasserstoff verbrennen anstatt Kerosin.
Dafür müssen einige technische Veränderungen an den herkömmlichen Turbinen durchgeführt werden. Ein bedeutender Versuch soll in den nächsten Tagen weitere Testergebnisse liefern. Und wann wird es Flugzeuge geben, die mit Wasserstoff fliegen?
Airbus hat versprochen, mit Zero E bei 2035 marktreif zu sein. So, wir arbeiten auf jeden Fall mit dieser Termin.
Umweltfreundlich ist nur der Verbrauch von grünem Wasserstoff, der aus Windkraft und anderen erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die Produktion ist energieintensiv, der Transport von Wasserstoff technisch etwas aufwendiger. Die Kosten, die für die Dekarbonisierung auf EasyJet zukommen, will Johann Lundgren, der Vorstandsvorsitzende von EasyJet, nicht beziffern. Nein, weil es einfach noch unklar ist. Zum Beispiel wissen wir noch nicht, was ein Flugzeug, das CO2-frei fliegt, kostet. kosten wird. Nach eigenen Angaben legt EasyJet den ambitioniertesten Fahrplan innerhalb der Branche vor, hin zu emissionsfreiem Fliegen. Werden dadurch die Ticketpreise steigen, bedeutet die neue Strategie vielleicht sogar das Ende der Billigfliegerei?
First of all, we will always make sure that we offer affordable prices. And a number of these initiatives we're doing is actually reducing our overall fuel burn.
Wir werden immer versuchen, sicherzustellen, günstigere Preise anzubieten, sagt Johann Lundgren. Und bei vielen Maßnahmen, die der Konzern angekündigt hat, gehe es darum, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren und so auch Kosten einzusparen.
Das war der Beitrag von Christoph Prössl über Pläne für CO2-neutrale Flugzeuge.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört, die steigenden Preise für Strom und Gas, die werden viele Verbraucher wohl ziemlich hart treffen. Schließlich dürften sich für manche Haushalte die Energiekosten fast verdoppeln. Spätestens wenn sich dann in den nächsten Monaten und Wochen und Monaten die Abschlagszahlungen massiv erhöhen, werden dann wohl auch viele Menschen in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Doch einfach nicht mehr bezahlen ist dann auch keine Lösung, denn dann werden im schlimmsten Fall Strom und Gas auch noch abgestellt. Wie sich so eine Sperre vermeiden lässt, das erklärt Werner Nording im Verbrauchertipp.
Die Verbraucherzentralen bundesweit haben sich darauf eingestellt, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell überfordert sind, wenn die Energielieferanten mit der nächsten Rechnung die monatlichen Abschlagszahlungen verdoppeln. Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen hat schon viele Beratungsgespräche geführt.
Die Abrechnung stellt dann ja erstmal dar, welche Zahlungen geleistet worden sind, den Arbeitspreis und den Grundpreis. Und dann entsteht eben dieser Rechnungsbetrag. Und dann wird mit der Jahresrechnung auch immer ein Abschlag für die kommende Abrechnungsperiode neu festgelegt anhand des Preises, der gilt, und anhand des Verbrauches, des Vorjahresverbrauches der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Wenn Haushalte den neuen Abschlag nicht mehr bezahlen können, dürfen ihnen die Energieversorgungsunternehmen im Extremfall sogar Strom und Gas abstellen. Deshalb ist es ganz wichtig, vorher mit dem Energielieferanten zu sprechen. Auf keinen Fall sollte man die Mitteilung einfach in den Papierkorb werfen.
Zahlungsaufforderungen für die Strom- oder Gasrechnung sollten niemals ignoriert werden. Es kann schon bei einem Rückstand von 2 Abschlägen, mindestens 100 Euro, eine Energiesperre drohen.
Aufgrund der besonderen Härte hat der Gesetzgeber die Hürden für eine Energiesperre allerdings hochgelegt. Hält sich der Energielieferant nicht daran, kann die Sperre angefochten werden, sagt die Energierechtsberaterin.
Die Zahlungsaufforderung bekommt der Verbraucher oder die Verbraucherin als erstes. Dann muss die Zahlung einmal angemahnt werden und dann muss der Versorger 4 Wochen vorher die Sperre androhen und 8 Tage vorher noch einmal schriftlich ankündigen. Gleichzeitig muss er den Verbraucher auch immer darüber informieren, wie eine Unterbrechung vermieden werden kann.
So muss jeder Energieversorger dem Schuldner mit der Rechnung eine zinsfreie Ratenzahlung anbieten. Im Einzelfall gibt es auch die Möglichkeit, dass Jobcenter oder Sozialamt die Kosten übernehmen.
Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich in einem solchen Fall, wenn eine Sperre beispielsweise angedroht wurde, immer unbedingt auch beim Jobcenter oder beim Sozialamt danach erkundigen, ob das von dort aus übernommen werden kann. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, beim Sozialamt über ein Darlehen die Energieschulden von dort aus übernehmen zu lassen.
Die Verbraucherzentralen sind kostenlos behilflich, wenn es darum geht, den Energielieferanten anzuschreiben oder anzusprechen. Innerhalb eines Monats sollte es möglich sein, einen Beratungstermin bei der Verbraucherzentrale zu bekommen. Eine Energiesperre zu verhindern, sei in jedem Fall einfacher, als diese wieder rückgängig zu machen.
Dann müssen erstmal die Schulden, die aufgelaufen sind, beglichen werden. Und gleichzeitig müssen natürlich auch die laufenden Abschläge gezahlt werden. Erst dann kann eine Sperre wieder rückgängig gemacht werden. Außerdem muss dann natürlich auch ein Techniker ins Haus kommen und den Anschluss wieder freischalten. Und auch für diese Sperre und die Entsperrung entstehen zusätzliche Kosten. Die können zwischen 50 und 300 Euro liegen.
Wie sich die extrem teuren Strom- und Gassperren im Zweifelsfall vermeiden lassen, hat Werner Nording im Verbrauchertipp erklärt. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Und bei ihm geht es unter anderem um die Frage, wie die Bundesregierung auf die Inflation reagieren soll. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.